Das ist heute ein historisches Datum, was in die Geschichte eingeht. Nach mehreren Anläufen, zurückgetretenen Politikern und viel Unverständnis an Europa verlässt heute Nacht Großbritannien die Europäische Union. Als erstes Land überhaupt. Aber der Brexit ist das Ergebnis einer Volksabstimmung. Vor 3,5 Jahren kam es zu der knappen Entscheidung gegen den Verbleib in der EU. Professor Stefan Schieren ist Politikwissenschaftler an der katholischen Eichstätter Universität Eichstätt-Ingolstadt. Professor Schieren, jetzt geht es bis voraussichtlich Ende des Jahres in eine Übergangsphase. Was heißt das denn?
Ja, guten Morgen, Rika. Das heißt erstmal, dass die nächsten Monate die Regeln des Binnenmarktes und der Zollunion in Großbritannien weiter gelten. Also Großbritannien ist mehr oder weniger weiterhin halbwegs Mitglied, muss sich an die Regeln des Binnenmarktes halten, ist aber nicht mehr in den Institutionen vertreten, ist also nur noch Rule Taker, wie das so schön heißt, muss also die Regeln befolgen, ohne an den Regeln sich beteiligen zu können, an der Formulierung der Regel. Aber das ist eine ausdrückliche Übergangsphase, um einen weicheren Übergang in die Zeit zu finden, in der Großbritannien sich auch nicht mehr an diese Regeln halten möchte und wird, und dann zu einem Außenhandelsabkommen zu finden, so wie es die EU mit 40 anderen Ländern auch geschlossen hat.
Besteht denn dann zum Ende dieser Übergangsphase die Gefahr, dass sich Großbritannien und die EU über Handelsfragen immer noch nicht einig sind? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits?
Also ich halte diese Möglichkeit für sehr stark gegeben, weil doch die Vorstellungen sehr stark unterschiedlich sind. Natürlich wäre eine Lösung, dass Großbritannien sich weiterhin, so ähnlich wie Norwegen, an mehr oder weniger alle Regeln hält. Das möchte es nicht. Großbritannien möchte letztendlich einen freien Zugang zum Markt haben, vor allen Dingen für die Dienstleistungsprodukte, möchte eher so ein Cherry-Picking, ein Rosinen-Picken machen. Das will die EU nicht, kann sie auch nicht akzeptieren. Also die Positionen sind doch relativ weit auseinander, sodass ich also es für schwierig erachte, innerhalb von ja weniger als 11 Monaten, es muss ja im Oktober alles fertig sein, weil die Ratifizierung auch noch stattfinden muss im Europäischen Parlament, im Rat und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich nur ein gutes halbes Jahr, und einfachere Handelsverträge, zum Beispiel mit Kanada, haben 7 Jahre gebraucht. Also es ist schon noch sehr, sehr gut möglich, dass das ganze Drama im diesem Winter, also nächsten Winter, sich wiederholt.
Die britische Wirtschaft hat seit der Brexit-Entscheidung 150 Milliarden Euro verloren. Gut ausgebildete Leute haben das Land verlassen, Wissenschaftler zum Beispiel. Aber Großbritannien wird sich vermutlich neue Handelspartner suchen, die USA zum Beispiel?
Ja, also das ist ein ganz starkes Ziel. Man möchte parallel mit den Verhandlungen schon auch mit den USA verhandeln. Und auch hier ist ja die Ankündigung gewesen, das wird alles sehr schnell gehen. Man wird einen großartigen Handelsvertrag schließen können. Aber Sie haben es schon gesagt, die Folgen des Austritts lassen sich jetzt schon spüren. Und es kann durchaus sein, ich halte sogar für eher wahrscheinlich, dass die Amerikaner sehr genau wissen, dass sie in einer sehr starken Position sind und dann Forderungen stellen werden, was in einem solchen Freihandelsabkommen verhandelt wird, was den Briten nicht gefallen kann, zum Beispiel was Lebensmittelimporte und Exporte angeht. Vor allen Dingen aber die Privatisierung von öffentlichen Dienstleistungen. Die Amerikaner haben ein großes Interesse daran, in den sehr lukrativen britischen Gesundheitsmarkt einzusteigen. Und dieses bisher sehr fast ausschließlich staatliche System könnte privatisiert werden. Damit würde allerdings eine heilige Kuh des britischen Sozialstaats, der National Health Service, geschlachtet werden müssen. Ob da man dazu bereit ist, wird man sehen, aber es wird auf jeden Fall die Verhandlungen nicht einfacher machen. Insofern sehe ich auch hier keine Aussicht auf eine schnelle Einigung, und wenn, dann zu einem Preis, der höher sein wird, als sich viele, die den Brexit befürwortet haben, vorstellen konnten.
Zu Großbritannien gehört ja neben England auch Schottland, Wales, Nordirland. Auch die alle verlassen die Europäische Union. Und die schottische Regierungschefin würde gerne unabhängig werden, dazu eine Volksabstimmung durchführen. Boris Johnson lehnt das ab. Die Schotten hätten erst kürzlich darüber abgestimmt und sich gegen die Eigenständigkeit entschieden. Kann das noch gefährlich werden innenpolitisch?
Es ist auf jeden Fall ein ständiger Unruheherd, und da die Labour-Partei zurzeit sich erst nochmal finden muss und eine Strategie finden muss, wie sie denn sich wieder auf die Beine stellt, ist tatsächlich die schottische Regierung und die SNP die einzige erkennbare und wahrnehmbare starke Opposition zu der starken Vormacht und Übermacht der Konservativen in London. Und man wird sicherlich politisch das Spiel sehr stark spielen können, nur rechtlich sitzen die Londoner ganz klar am längeren Hebel. Ohne eine Zustimmung Londons kann keine rechtmäßige Volksabstimmung stattfinden. Und das Argument, ihr habt doch erst vor einigen Jahren darüber abgestimmt und selbst gesagt, diese Abstimmung entscheidet diese Frage für eine Generation, das kann man doch nicht einfach so hinwegwischen. Der Volkswille steht ja fest. Dieses Argument ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite hat der Brexit das Spiel aber auch in sehr starker Weise verändert, sodass die schottische Regierung für sich in Anspruch nehmen kann, ja, wir haben hier über was ganz anderes abgestimmt 2014. Als das, was wir jetzt abstimmen würden. Insofern ist da sehr viel politischer Sprengstoff drin. Aber meine Prognose ist, dass die Schotten bei aller Verärgerung die Kröten schlucken werden. Es wird nach meiner Ansicht nicht zu einer katalonischen Situation kommen, dass man eine Volksabstimmung durchführen wird gegen die rechtlichen und verfassungsrechtlichen Regeln, sondern man wird sich an das Recht halten und die Unruhe wird bleiben. Aber ich sehe zurzeit nicht, dass eine Abspaltung in der näheren Zukunft bevorsteht.
Lassen Sie uns noch ganz kurz auf einen anderen Effekt gucken, der mit dem Brexit kommt. Die EU wird mit dem Ausscheiden Großbritanniens und seinen anglikanischen Christen insgesamt katholischer, prozentual gesehen. Statt 54% sind es mit heute Nacht nur dann 60% Katholiken in der Europäischen Union. Könnte das auf ethische Entscheidungen im Europäischen Parlament Einfluss nehmen?
Ich denke nicht, weil nach meiner Beobachtung die Kirchen gegenüber Brüssel immer sehr versucht haben, sehr einheitlich zu handeln. Der Europäische Vertrag ist ja auch sehr sparsam mit einer Bezugnahme auf die Kirchen. Der Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union tut ja nicht mehr, als den Kirchen zu garantieren, dass sie ihre institutionelle Unabhängigkeit gewahren können. Und so ist meine Beobachtung, dass die Kirchen immer versucht haben, eine weitestgehend abgestimmte Auffassung gegenüber Brüssel zu formulieren. Inwieweit jetzt sich in Nuancen oder eventuell auch etwas über die Nuancen hinaus etwas in der Ausrichtung ändern wird, muss man abwarten. Aber ich sehe hier kein Potenzial für grundlegendere und sehr nach außen sichtbare Änderungen.
Der Brexit und seine Folgen. Heute Nacht wird Großbritannien nicht mehr zur Europäischen Union gehören. Dazu war das Professor Stefan Schieren, Politikwissenschaftler an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Herzlichen Dank.